Salon um 6. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen. RevLab.
Herzlich willkommen zum Salon um 6 mit dem Rolf Probala. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich als langjähriger Radio- und Fernsehjournalist. Er war Redaktionschef von der Tagesschau und bei der Sternstunde dabei. Und in den letzten beruflichen Jahren hat er noch einen Wechsel gemacht als Kommunikationschef bei der ETH. Wir hocken ziemlich nahe von der ETH weg in unserem Podcaststudio im H50. Herzlich willkommen, Herr Probala, schön seid ihr da.
Dankeschön für die Einladung.
Und Sie sind ja da, weil ihr ein ganz aufregendes Buch geschrieben habt. Das heisst «Aus heiterem Himmel». Und es geht um 16 Variationen von der Weihnachtsgeschichte. Das heißt, jetzt muss ich euch gleich mal fragen. Ihr habt, wahrscheinlich schon 70 Jahre Weihnachten erlebt. Wisst ihr noch, was eure erste Erinnerung ist an eine Weihnachtsgeschichte?
Eine erste Erinnerung an eine Weihnachtsgeschichte fällt mir jetzt spontan nur eigentlich die Weihnachtsgeschichte selber ein, natürlich, oder? Also die hat man auch bei mir daheim, hat man die unter dem Christbaum, als ich noch ganz klein war, hat man die aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen, später dann nicht mehr, aber das ist so die erste Weihnachtsgeschichte, die mich eigentlich jetzt sofort an Weihnachten erinnert.
Ah, das ist jetzt, das sind wir wirklich eine andere Generation. Bei mir wäre das, glaube ich, so Zellerweihnachten gewesen oder so etwas. Also schon eine Adaption.
Die ist später gekommen. Zellerweihnachten ist dann, als ich klein war, hat die, glaube ich, noch gar nicht gegeben. Ja. Die ist erst in den 60er Jahren entstanden.
Wenn ja,
ich
das kann gut sein. Ja.
Ich habe sie noch einen später dann auf der Schallplatte und finde sie wunderschön. Oder? Ja. Also ich finde es natürlich nach wie vor eine gute Geschichte. Aber noch besser gefällt mir der Zeller Josef.
Der Zeller Josef. Ja, jetzt habt ihr eben gerade 16 Variationen von der Weihnachtsgeschichte abgeliefert. Wie ist das passiert, dass man 16 Mal eine Weihnachtsgeschichte
erzählt? Ja, betone ich gleich auf Variationen. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Das ist eigentlich, wie viele sind in meinem Leben Zufall. Wir haben immer mit der gleichen Familie Weihnacht gefeiert. Also meine Frau war dort mal als Au-pair gewesen, bevor sie ist von Japan, ist in die Schweiz gekommen und hat dann bei dieser Familie können wohnen. Und dann hat das eigentlich wie eine Tradition gehabt, wo wir Kinder hatten, mit ihren Kindern zusammen, haben wir eigentlich Jahr für Jahr die Weihnacht bei ihnen gefeiert. Wir sind dann immer zu ihnen und haben es mitgebracht. Und das ist so eine Tradition gewesen, ganz, wie es im Büchli steht, oder? Dass man sagt, also man kommt und dann wird der Weihnachtsbaum angezündet und nachher gibt es Guetzli und ein Glas Wein und dann kann jeder, der etwas möchte, vortragen, hat das können. Das ist aber kein Zwang. Also die Kinder haben irgendetwas, das Gericht aufgesagt, was gelehrt, dann sind wir freiwillig gewesen. Andere haben den Text gelesen. Der Mann von unserer Gastgeberin, der hat einmal ganz klassisch auch noch die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen. Und es ist das Jahr für Jahr gegangen. Und irgendwann einmal ist es der Mann ist dann einmal irgendwie weg, die haben sich getrennt, aber die Weihnachtsfeier mit dieser Familie ist immer gleich geblieben. Und irgendwann, es war 1993, und ich dachte, ja, was könnte ich das ja mitbringen? Es war am Nachmittag um 4 Uhr, ich war bei der Tagesschau da und bin irgend um die 3, 4 Uhr, weil ich Frühdienst gerade zurückgekommen. Ich dachte, ja, ich könnte mal eine Geschichte schreiben, ich glaube, ich schreibe eine Weihnachtsgeschichte. Und bin dann gesessen und habe gesagt, was fällt mir ein? Und dann ist mir eingefallen, ich habe an dem Tag noch so ein paar Bilder zusammengeschnitten aus den Weihnachtsvorbereitungen in Bethlehem. Das machen wir jedes Jahr, wenn das ist auch ein Ritual, oder? und habe also da etwas abgeschrieben rasch. Ich hatte dann einen Word-Prozessor gehabt, das dort reingehackt und das ausgedruckt und bin mit dem losmarschiert dann an dem Abend. Und ich habe statt das Lukas-Evangelium habe ich dann die Geschichte vorgelesen. Und dann alle gefunden, das ist aber lustig, witzig und so. Machst du nächstes Jahr wieder eine? Dann habe ich das nächste Jahr das gleiche Prozedere wiederholt, wieder am 4 im Nachmittag angehockt und mir etwas versucht zu schreiben. Und dann habe ich mit dem nicht mehr aufhören. Beziehungsweise die Familie hätten und auch die Jungen haben gesagt, das ist lässig, was bringst du nächstes Jahr wieder etwas? Es ist dann so eine Mischung aus Ansprüchen und Spass auch bekommen an dieser Variation. Das Wichtige ist die Variation, oder? Also ich habe nicht jedes Jahr eine neue Weihnachtsgeschichte wollen schreiben. Das ist ein bisschen, das kann man auch.
Ja.
Aber mich hat es gereizt mit dem Motiv und dem Personal, das es in dieser Weihnacht gibt, oder? Für die Weihnachtsgeschichte, mit dem immer wieder neu zu spielen, also wie neu aufzustellen.
Ja. Dort hätte ich auch eine klare, also Begrenzung eigentlich in der Textfülle gesetzt hat, mir dünkt, die sind alle etwa gleich lang, ähnlich lang wie die Geschichte, die man im Lukas-Evangelium würde lesen.
Ungefähr, ja. Zum einen ist natürlich, hat sich die Begrenzung ergibt sich einfach aus. Ich sage, ich variiere die Situation. Und die andere ist, dann auch mehr, sie können ja nicht an einem Weihnachtsabend eine 10-seitige Geschichte vorlesen. Das muss irgendwo zwischen 2 ja. bis 3 à 4 Seiten oder einmal 3,5, aber das ist dann genug. Oder? Weil die Kinder wollen ja schlusslich einmal Geschenke aufmachen. Ja. Das hätte man erst nachher dürfen. Und Hunger haben auch alle, die wollen ja alle noch zu Nacht essen.
Genau. Mir ist aufgefallen, ihr habt zum Teil Geschichten drin, wo ich glaube, dass jemand, der so kleine Zeitungen liest, könnte herausfinden, in welchem Jahr dass du das gemacht hast. Also wo so einen politischen und gesellschaftlichen Kontext mitschwingt, wo man denkt, ah, das ist wahrscheinlich dann gewesen. Es steht ja nachher auch immer dabei, man findet sie dann raus. Zum Beispiel auch Nahen Osten, oder, wo eine Konfliktregion ist, wo vorkommt und dort ja manchmal eben dann auch so vorkommt, wie man sie aus den Nachrichten kennt und nicht nur aus der Bibel. Oder? Und auf der anderen Seite hat er aber auch Weihnachtsvariationen drin, wo man gerade merkt, ah, da werden die ganz grossen Fragen verhandelt. Was ist der Mensch, oder? So, hat er das bewusst gemacht oder hat sich das einfach so ergeben?
Das hat sich ergeben, zufällig. Also die erste Geschichte ist der spontane Einfall gewesen, was schreibe ich jetzt für eine Weihnachtsgeschichte? Ich wollte jetzt eben nicht irgendeine. Und weil ich an dem Nachmittag eben die Bilder zusammengeschnitten habe, ist mir noch quasi die Weihnachtsvorbereitung nicht in Bethlehem heute aktuell präsent gewesen, also Newsmaterial im Grunde genommen. Und ich habe sie dann einfach aktualisiert. Sie ist dann eigentlich, spielt ja in einer Fernsehstation im Römischen Imperium, wo irgendein so ein armer Volontär oder die Volontäre, die nicht mehr den Misch machen, das, was eigentlich niemand Lust hat, der hat dann irgendwie so, gibt es noch die Volkstelle, kannst du noch etwas schreiben? Oder? Und so ist dann eigentlich die Story entstanden, also aus einer Situation, vielleicht eine aktuelle, die sich aber jedes Jahr wiederholt. Andere Geschichten sind tatsächlich, die haben mich einfach beschäftigt in dem Jahr. Oder also die Finanzkrise zum Beispiel. Oder andere, wo jetzt irgendwo ein politisches Ereignis war. Ja. Eindeutig ist die von der Reise vom Bundesrat, oder, wo genau. Auch mal an Weihnachten teilnehmen. Und andere sind dann eigentlich am Tisch entstanden. Also es ist immer... Natürlich, so im Dezember fängt das Hirn an zu rotieren, was könnte man machen, aber ich habe eigentlich nie etwas aufgeschrieben bis am Nachmittag um 4 Uhr. Ja. Und häufig ist dann etwas ganz anderes rausgekommen, als ich eigentlich vorher nicht gedacht
habe. Das hat mich aber wirklich noch Wunder genommen, wie das echt ist. Dir hat es gesagt, schon Anfang Dezember hat
das angefangen. Also es ist so natürlich von Jahr, also in den Folgejahren, nachdem jedes Jahr quasi, wie soll man sagen, die Erwartungen gewachsen sind von meinen Familien und der Freund, was bringt er das Jahr? Ja. Was wären denn so Motive? Oder? Aber es ist nicht so, dass ich irgendwelche Notizen gemacht habe, sondern es ist dann auch zum Ritual geworden, nichts zu machen und nichts zu schreiben, bis irgendwann am späteren Nachmittag vom 24.
In dem Fall könnt ihr recht gut mit Druck umgehen.
Ja, in den Tagen schalieren sie das. Sie manchmal also 2 oder 3 Stunden Zeit und dann müssen sie eine Story haben, die verhebt.
Ja, ja, wunderbar. Eine Story, die verhebt, ist ganz sicher die mit dem Titel Ochs, Esel und Schaf, wo er in diesem Buch hat. Es ist eine Weihnachtsgeschichte, wo ich würde sagen, das ist jetzt eine von diesen Variationen, die sicher zeitlos ist und wo ich mir gut vorstellen kann, dass man die sich in 100 Jahren noch erzählen können, genau gleich. Und wir haben zusammen abgemacht, dass dir die jetzt würden erzählen.
Ich kann sie Ihnen vorlesen, und auswendig könnte ich sie nicht erzählen. Ja, es ist ein bisschen, wie soll man sagen, fast ein bisschen eine Parabel, oder, wenn man mehr will. Muss ich da schnell schauen, wo die Fehlerseite die ist, ein Augenblick. Also, wir haben es ja auch gemacht, aber ich habe kein Buchzeichen rein tun. Richtig, Seite 37. Ochs, Esel und Schaf. Dieses Jahr im Sommer fand im Stall von Bethlehem ein Treffen der Tiere statt, das beinahe die Welt verändert hätte. Esel, Ochs und eine Vertreterin der Schafe waren zusammengekommen, um das Weihnachtsfest neu zu ordnen. «Liebe Freunde», sagte der Esel, «seit über 2000 Jahren liegt an Weihnachten ein Menschenkind in der Krippe. Und was ist dabei herausgekommen? Die versprochene Erlösung aller Kreaturen dieser Welt etwa? Von wegen. Es wird Zeit, dass wir Tiere Weihnachten übernehmen. In diesem Jahr muss eines unserer Kinder in die Krippe.» Ochs und Schaf nickten. Und welches der vielen Tiere eignet sich am besten, die Welt zu erlösen, fuhr der Esel fort und gab auch gleich die Antwort. Ein kleiner Esel natürlich. Wir Esel tragen die Lasten dieser Welt seit Jahrtausenden. Verglichen mit dem, was wir seit Eselsgedenken auf unseren Rücken laden, sind die paar Sünden der Menschheit ein Hennenschiss. Ach was, fiel ihm der Wachs ins Wort. Wir Rinder ziehen die Karren und tragen die Bürden dieser Welt schon viel länger als ihr eingebildeten Esel. Wir tun dies verlässlich und ergeben und schenken den Menschen auch noch unsere Milch. Jetzt meldete sich auch das Schaf zu Wort. Der Erlöser muss nicht die Lasten der Welt tragen, im Gegenteil, er soll die Welt von dieser Bürde befreien. Dazu bedarf es Sanftmut und der Bereitschaft, Opfer zu bringen, wie wir dies als Schafe seit Jahrtausenden gewohnt sind. Zudem steht ja schon in der Heiligen Schrift, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Nehmen wir das heilige Wort also beim Wort, in die Krippe muss ein Lamm. So stritten sie noch viele Tage hin und her und konnten sich nicht einigen. Keines der Tiere wollte nachgeben und so beschlossen sie schließlich, andere Tiere um Rat zu fragen. Der Esel wandte sich an das Huhn. Dieses scharrte nachdenklich im Sand, wackelte mit dem Kopf und meinte dann, ihm als Huhn sei es gleichgültig, Wurst wollte es nicht sagen, das erschien ihm unpassend, wer da in der Krippe liege. Mit der Welterlösung habe es nichts am Kamm und am Anfang sei sowieso immer das Ei. Und dann sei es als Huhn im Heilsgeschäft ja bereits ausgelastet und mit seiner wichtigen Rolle an Ostern. Der Ochs versuchte es beim Frosch. Er brachte ihm ein paar fette Fliegen in der Hoffnung, der Frosch setze sich für ein Kalb in der Krippe ein. Aber der Frosch ließ sich nicht bestechen. Er schluckte die Fliegen genüsslich hinunter und meinte dann, die Erlösung der Welt sei aus der Froschperspektive kein Thema. Vielmehr beschäftige ihn als Frosch die entscheidende Frage, wer bis zum jüngsten Tag all die Frösche küsse, auf dass sie endlich prinzen würden. Das Schaf nahm alle seinen Mut zusammen und machte sich auf den Weg zum Löwen. Der hörte sich die Geschichte an, gähnte und brüllte das Schaf dann an, man solle ihn als König der Tiere nicht mit solchen Lappalien belästigen. Die Welt sei erlöst, wenn sie gefressen sei und damit basta. Es wurde Dezember und Esel, Ochs und Schaf hatten sich noch immer nicht auf ein Tierkind in der Krippe festlegen können. In ihrer Not wandten sie sich kurz vor Weihnachten an die Schlange. Sie gilt als weise, erfahren und besitzt einen Sinn fürs Praktische. Die Schlange seufzte tief, züngelte heftig und sagte, nach kurzem Nachdenken, sie wolle mit der ganzen Heilsgeschichte nichts mehr zu tun haben. Man hat mich im Paradies schon einmal reingelegt. Seither wird mir unterstellt, ich hätte das Böse in die Welt gebracht. Ich rate euch, haltet euch aus dieser Welterlösungsgeschichte raus und lasst den Herrn selbst mit seinen Problemen fertig werden. Und so kommt es, dass auch in diesem Jahr wieder ein Menschenkind in der Krippe liegt. Aber wir Krippenbetrachter sind ein bisschen klüger geworden. Jetzt wissen wir nämlich, warum Esel, Ochs und Schafe auf den Weihnachtsbildern so betreten in die Krippe blicken. Die sind uneins und streiten sich noch immer, welches Tierkind nächstes Jahr als Christkind in die Krippe kommen soll.
Wunderbar, vielen Dank. Das Problem am Anfang von dieser Geschichte, wie die aufgeworfen wird, ist, dass sie seit 2000 Jahren in dieser Krippe und die Welt ist immer noch nicht erlöst. Ich glaube, das wird auch das Jahr nicht anders. Sie wird wahrscheinlich unerlöst bleiben. Jetzt habe ich mir überlegt, die sind ja auch Ethnologe und haben durch das sicher einen geschulten Blick auf unsere Gesellschaft. Was sind das für Geschichten, die wir uns Jahr für Jahr wieder erzählen? Brauchen wir die? Warum funktionieren sie? Und was sollten wir mit ihnen machen?
Also das mit der Erlösung würde ich jetzt noch nicht ganz aufgeben. Und vielleicht brauchen wir aber auch Gedenkgeschichten. Also ich glaube, das ist auch im Vorwort von dieser von dem Buch gedacht, wenn ich an einen theologischen Verlag darf publizieren, muss ich da ein bisschen Hände und Füße, was ich im Vorwort schreibe. Und habe dann eigentlich so ein bisschen als, wie soll man sagen, noch so ein bisschen als theoretischen Boden dazugegeben. Es gibt dann verschiedene Theorien zur Kommunikation. Es gibt einen Kommunikationstheoretiker, der sagt, im Grunde genommen können wir Menschen nur über Geschichten kommunizieren. Und die Welt ist so komplex. Und wenn wir uns wollen, einige, wie wir uns jetzt organisieren, das muss sich die ersten Menschen vorstellen, die müssen irgendwo sich über etwas verbindlich festgelegt haben, dann haben sie das möglicherweise über Geschichten gemacht. Also man erzählt sich etwas, wo man eben ein Bild hat und wo nachher alle miteinander die Geschichte teilen. Das, wo sie sagen, das ist etwas Gemeinsames. Das ist das, was uns verbindet. Also im Grunde ist Kultur, oder? Das, was den Menschen unterscheidet vom Tier, dass wir müssen zwar nicht so genau als Tier nicht auch haben, aber ist im Grunde, dass wir uns über eine Kultureinigung und wir sagen, das ist für uns verbindlich, doch glauben wir.
Ja.
Und das ist eigentlich, das findet sie in allen Kulturen. Das, was mich neben der Ethnologie immer noch das Fremde fasziniert. Wie gehen andere Kulturen um mit diesen grundlegenden Lebensfragen, die wir alle haben als Menschen? Und da gehen sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise um. Oder? Das geht bis zu der Rolle, wer hat Macht etc., wie organisiert man das? Eben bis zu der Geschichte, die man sich erzählt. Und wenn Sie, es gibt auch eine historische Dimension in der Ethnologie. Also wenn Sie können das Römische Reich zum Beispiel auch unter ethnologischen Gesichtspunkt anschauen, ist hochspannend. Und da schauen Sie so quasi Kultur, ja, historisch drauf. Oder? Und von daher finden Sie immer, es braucht Geschichten. Also wir müssen Geschichten haben. Weil ich kann mir vorstellen, dass sonst die Welt abstrakt ist. Es ist einfach zu viel. Wir können das nur Geschichten können Komplexität einfangen.
Es ist ja der Bestseller-Autor Harari, hat ja genau das so stark gemacht im Homo Deus, aber auch im Buch davor, dass er eigentlich sagt, ja, was uns von den Tieren unterscheidet, ist, dass wir Geschichten erzählen. Und seine Idee ist ja quasi, dass Geschichten ganze Kulturen und letztendlich eigentlich die Welt organisieren. Jetzt, das ist sehr plausibler Blick, glaube ich, auf Gesellschaft und wie sich Fortschritt entwickelt. Auf der anderen Seite haben wir aber ja auch so eine Gegenbewegung, dass es eigentlich so wirklich verbindliche Geschichten gar nicht mehr gibt.
Ja, wir haben vielleicht ein bisschen babylonische Zustände, oder? Dass sich alles auseinander dividiert, oder?
Das ist jetzt lustig, die beschreiben es gerade wieder mit einer Geschichte.
Ja, genau. Es ist natürlich, ich finde einfach, die Bibel hat, also ich bin nicht im engen Sinne ein religiöser Mensch, aber das ist ein Fundus von Geschichten. Und dort ist ja, da kommt der Konflikt, gut, dort ist es eine Strafe Gottes, oder? Wegen der Überheblichkeit. Aber im Grunde genommen können die nicht mehr schnurren miteinander, oder? Ganz einfach. Sie können sich nicht mehr erzählen, es ist nicht mehr verbindlich. Und das ist schon eine Tendenz heute. Ich finde jetzt nicht nur, wenn man das jetzt anschaut, in den grossen Machtkonflikten. Also, die Chinesen erzählen sich andere Geschichten, oder? Und sie haben dann andere, also, mit ihnen müssten wir uns über Geschichten einigen wieder. Was ist denn eigentlich, was sind denn verbindliche Geschichten, oder? Was verbindet uns? Ich denke, das ist das eine, aber das andere ist, was mich umtreibend Sorgen macht, ist, die Aufsplitterung von unserer eigenen Gesellschaft. Es ist, jeder hat am Schluss, jeder ist ein Individuum und jedes Individuum beansprucht seine eigene Geschichte. Natürlich hat jedes Individuum eine Geschichte, aber wenn sie nicht Geschichten hat, die sich mit anderen teilen, dann sind wir am Schluss einfach noch 8 Milliarden Individuen.
Ja, aber ich hab tatsächlich das Gefühl, dass das ein bisschen ein Trend ist, dass eigentlich Geschichten von den anderen gar nicht mehr so interessant sind, sondern es nur noch darum geht, dass ich Hauptsache das Recht habe, meine eigene Geschichte so zu sehen, wie ich will. Also, so in den letzten paar Jahren, denke ich, ist wie ein Referenzrahmen ein Stück weit verloren gegangen, so unter dem Schlagwort Fake News. Ja. Die Idee, dass es eigentlich gar nicht mehr Fakten gibt, wo man sich irgendwie darauf beziehen kann, sondern dass es einfach Perspektiven und Meinungen gibt und wer seine am besten kann vermarkten kann, der bekommt am Schluss recht, aber Wort oder so etwas Grosses wie Wahrhaftigkeit oder so spielt dort irgendwie gar keine Rolle mehr. Oder bin ich jetzt zu pessimistisch?
Nein, ja, Sie beschreiben natürlich so ein Phänomen, wo unheimlich, ich denke, es ist auch nicht neu in der Menschheitsgeschichte. Also ich habe das Gefühl, das hat es wahrscheinlich zu anderen Zeiten auch gegeben. Aber wir haben einfach nicht die technischen Mittel gehabt. Aber es ist natürlich schon eine Fraktionierung vom Ich meine, die ganze Selfie-Kultur gehört auch dazu, oder? Ich bin meine Geschichte und ich erzähle meine Geschichte allen anderen. Das Verrückte ist, dass dann dort wieder eine neue Geschichte entsteht. Also die Gläubigen an Fake News, das ist ja auch schon wieder eine eigene Community, oder? Mhm. Und die teilen dann die Geschichte. Die haben dann plötzlich, glauben die an den Verschwörungsquatsch, oder? Wo jetzt, also, es ist wahnsinnig geworden. Man kann doch nicht, wenn ein Virus in der Welt umlauft, sagen, das gibt es nicht.
Ja, genau. Oder
man kann genauso gut sagen, die Sonne gibt es nicht. Das ist eine Täuschung.
Ja.
Weil ich komme den Sonnenbrand über.
Ja.
Also es ist, und das ist, oder auch in der ganzen Selfie-Kultur, wenn sie schauen, die posieren ja alle ähnlich, oder? Mhm. Also es entstehen neue Geschichten, die Frage ist einfach, was entsteht daraus, was für eine Kultur wird dann am Schluss?
Ja. Und eine Art, die Kultur mitzugestalten und zu prägen, ist ja, sich selber eben quasi schöpferisch wieder auf alte Geschichten zu beziehen und mit denen etwas Neues zu machen. Wir machen mal schnell ein Gedankenspiel. Sagen wir, da steht jetzt ein Engel vor uns und sagt, Herr Probala, ich helfe euch, die beste Geschichte zu erzählen, die es gibt. Die müsste man nur sagen, welches Problem das wir müssen lösen mit dieser Geschichte. Wie soll sie, also wem soll sie helfen, in welcher Situation? Was würdet ihr gerne heilen mit eurer Geschichte?
Ach, das ist ein höherer Anspruch. Also ich glaube nicht, dass Geschichten heilen. Ich glaube, ich würde dem Engel sagen, das ist ein App von dir, aber ich glaube, ich werde meine Geschichte selber erfinden. Nein, es ist, also ich möchte die Geschichte aus meiner eigenen Erfahrung schöpfen, so, oder? Mhm. Also, wenn mir der Engel quasi eine Geschichte gibt, es gibt die das Parallelstück vom Teufel, der sagt, wenn du mir deine Seele gibst, dann mag ich dich reich, oder?
Okay.
Aber ich denke, Geschichten, ich glaube, man muss die, also, wir haben so viel Menschheit, also Menschheit hat so viele Geschichten und wir sind jetzt in einer europäischen Kultur. Die Weihnachtsgeschichte ist jetzt eine, wo man, ja, darum habe ich jetzt auch gerne gespielt mit dieser Weihnachtsgeschichte, weil sie animiert zum Nachdenken, sie animiert eigentlich auch zum, wie neue Sachen zu formulieren. Vielleicht entstehen dann so auch neue Einsichten und neue Ansichten, indem man mit diesen Geschichten spielt, wo andere sagen, das ist aber lässig, das teile ich. Oder? Mhm. Also das Geschichte, ich gebe das wie weiter, wenn ich ein Geschenk oder einen Ball sage, schau, ich habe jetzt die Geschichte so geschrieben, was meinst du? Und sie sagen ja, interessant, das regt offenbar an, so zum Denken. Vielleicht spielen andere dann auch mit dieser Geschichte. Kann sein, dass die Leute finden, das ist blasphemisch, man kann doch nicht so umgehen mit Geschichten. Vor allem nicht mit so einer Heiligen. Aber gerade mit den heiligen Geschichten muss man relativ rigoros umgehen.
Ich glaube auch. Und das ist ja etwas, was heilige Geschichten überall immer wieder verbindet, dass man das auch zu jeder Zeit hat gemacht. Dass man rigoros mit denen ist umgegangen. Auch,
ja.
Also auch griechische Mythen hat man ja so behandelt. Oder?
Das sind eben die grossen Geschichten, oder, wo die grossen Kulturen prägt haben, wo immer so die Frage ist, von Huhn und Ei, ist die erste Geschichte, sind die Kultur oder also Kultur haben die Geschichten weitergeprägt. Ich denke, die haben alle ähnliche Motive.
Mhm.
Und mit denen werden wir die nächsten 10.000 Jahre wahrscheinlich weiterspielen. Oder? Das wird uns immer wieder beschäftigen. Interessant ist ja, dass in der modernen Medien haben wir gedacht, wer liest denn noch ein Buch mit alten Mythen oder wer liest denn die biblischen Geschichten außer den Leuten, die gläubig sind. Interessant ist, kommen die Motive jetzt ja alle wieder für in den grossen Serien, oder, die jetzt laufen. Das sind wieder die grossen Dramen, oder, ob die im Weltraum spielen oder irgendwo für Fiktion.
Game of Thrones, House of Cards.
Es ist der Kampf um Macht, um Liebe. Ja. Also es sind die Sachen, die uns im Grunde immer wieder beschäftigen.
Ja. Ja, und wahrscheinlich brauchen wir die, dass wir irgendwie wie einen Spiegel haben, um uns selber zu verstehen. Also quasi wie Romanliteratur nötig ist, dass man sich irgendwie in Rollen so reindenken kann, dass man sich selber beobachtet eigentlich.
Sie geben mir noch das interessante Stichwort. Sie haben ja vorhin gesagt, eben, verlieren wir gemeinsame Geschichten, Fake News etc. Ja. Der Erfolg von dieser grossen Serie ist ja gerade ein für mich jetzt ein Beispiel, dass man so Geschichten braucht und dass die viele Leute schauen dort nächtelang.
Ja, das muss ich euch jetzt gleich fragen. Ihr habt so lange beim Radio und Fernsehen geschafft, wo ja doch so ein bisschen wie ein Lagerfeuer war von dieser Gesellschaft, in der wir drin leben. Also, ich weiss zum Beispiel noch, als kleiner Bub, wenn Wetten, dass ist gekommen und ich das schauen durfte, dann habe ich so wie das Gefühl gehabt, alle hocken jetzt dort und schauen das. Und so falsch ist es, glaube ich, gar
nicht.
Nein,
das schon, mit dem Bier und den Chips oder vor dem Fernsehen, ganze Familie, da kann ich mich auch noch erinnern.
Ja. Und das ist ja jetzt irgendwie, solche Sachen gibt es nicht mehr, oder? Die sagen ja völlig zu Recht, die Geschichten haben wir noch. Wir können sie streamen über Streaming-Anbieter und jeder macht das für sich und man hat auch noch Themen, wo man zusammen redet, aber so das grosse Lagerfeuer, wo man drum hockt, das ist weg, macht euch das manchmal auch ein bisschen wehmütig, oder?
Ja, also ein bisschen nostalgisch, sagen wir vielleicht so. Also es ist auch ganz, meine, ein anderes Lagerfeuer war die Tagesschau, ich Tagesschau-Leiter war, ist es fast selbstverständlich gewesen, dass wir pro Ausgaben, Hauptausgaben, 7:30, rund 1 Million Leute hatten. Mhm. Wenn es darunter war, sind wir besorgt. Und wenn es 1,5 war, mal wenn etwas Grosses passiert, dann haben wir das Gefühl, ja, jetzt haben wir es, glaube ich, noch recht gemacht. Meine Kolleginnen und Kollegen, die heute Tagesschau machen, die müssen mir massiv weniger Zuschauer rechnen. Also der Lagerführcharakter von einer Tagesschau, der ist auch weg, oder? Ist natürlich auch darum weg, weil ich News schon längst im Voraus weiss, wenn es echte News sind, wenn 7:30 die Tagesschau kommt. Aber ich bin jetzt in dem Sinn nicht so wehmütig, dass ich die Lagerführer jetzt vermisse. Ich denke, es entstehen neu.
Ja. Gut. Ich merke, die sind eigentlich recht unbeschwert, wenn es um Vergangenheit geht. Gleichzeitig habt ihr die gerne und bezieht euch auf die. Ich stelle euch jetzt eine kleine plumpe Frage. Wenn wir sagen, es gibt ein Gestern, ein Heute und ein Morgen, wo steht Rolf Probal am liebsten?
Ja, das ist schon im Heute. Weil im Heute, denke ich, ist das Gestern drin. Ja. Also es gibt kein Heute ohne ein Gestern, oder? Ich finde, wir sind unheimlich, das ist auch meine Faszination für Geschichte schon immer gewesen, dass ich das Gefühl habe, was früher noch passiert ist und für weiter zurück auch, das prägt unser Leben heute. Also wir sind, es gibt wie eine Kontinuität zwischen dem, was viel, viel früher passiert ist, und ist irgendwo wie kristallisiert in uns. Und wir nehmen das mit und das bestimmt auch nachher Zukunft.
Jetzt muss ich gleich schnell nachfragen, nur zum sicher sein, dass ich euch richtig verstehe. Die meinen nicht etwas, was früher in der eigenen Kindheit einfach nur passiert ist, sondern zum Beispiel auch etwas, was im Mittelalter passiert ist.
Also das mit der eigenen Kindheit, das ist natürlich ganz ist logisch, das genau, ist präsent. Oder? Nein, ich denke eben, dass wir aus vergangenen Jahrhunderten, aus den Erfahrungen, also aus der früheren Kultur, dass wir da wie Sachen mitnehmen, die in irgendeiner Form wir jetzt, also es ist nicht metaphysisch, sondern es ist präsent in unserem, unser Leben ist schon geprägt von dem, oder?
Ja.
Und das spielt wieder eine Rolle für die Art und Weise, wie wir heute sind.
Also quasi wie, kulturelles Gedächtnis wäre jetzt vielleicht der falsche Begriff, oder? Wie Gedächtnis tönt so, wie man will sich erinnern, aber vielleicht so quasi wie ein kulturelles Unterbewusstsein oder so.
Ich denke, es gibt so etwas wie ein Menschheitsgedächtnis. Und das ist bei uns irgendwie, also nicht in der Gen, vielleicht ist das irgendwo, ich weiss nicht, also es ist nicht so, dass das erblich ist, sondern das sind die Sachen, die wir mitnehmen, das als Erbe, als Rucksack oder also.
Ja.
Irgendwo in einem Sonnenheimat, oder? Und das ist, ich denke, das ist gar nicht so sehr individuell, sondern wir nehmen das mit, das Kultur. Das Mittelalter ist natürlich, ist bei uns noch in sehr vielen Punkten ist das noch präsent. Antisemitismus ist natürlich etwas, was stark im Mittelalter hoch ist. Sieht man noch da, ist unglaublich, dass das wieder aufpuppt, oder? Plötzlich ist das, kommt da wie so aus einem Sumpf, kommt da wieder so eine Blase raus, wo man denkt, das ist längstens überwunden. Ja. Also negative Seite, aber auch andere. Ich denke, wir sind enorm geprägt von der Antike. Das sind Menschheitserfahrungen, glaube ich, die wir wie mittragen als Erbe. Und damit natürlich die Frage stellen, warum gehen damit auch eine Chance oder eine Hypothek für unsere Zukunft.
Jetzt bringt mich gerade auf einen spannenden Gedanken. Wenn man sich Geschichte denkt und man denkt sie jetzt von der Antike bis heute, dann kann man ja einfach versucht sein, so quasi ein lineares Geschichtsverständnis zu haben und das Ganze so als eine Fortschrittsgeschichte irgendwie wahrzunehmen. Also so, am Bettler heute geht es besser als vor 300 Jahren oder irgendwie so etwas. Oder? Also das wäre ja so, es ist jetzt wirklich extra flapsig gewesen, nur um so charakterisieren. Die andere Idee, wenn man jetzt an Antisemitismus denkt, könnte man auch das Gefühl haben, dass Geschichte gar nicht etwas ist, das linear auf irgendein Ziel zuläuft, sondern dass es prägt ist von lauter Sachen, die sich ständig wiederholen. Also immer wieder, wenn wir Krisen und Unsicherheiten haben, dann kommt der Antisemitismus wieder und feiert frohe Urstände. Oder? Also es ist so, wie seht ihr das?
Ja, ich glaube, was einen Fortschritt gibt, also man so quasi wie linear kann beobachten, das ist in der Wissenschaft und Technologie. Da haben wir klar eine Linie, wo man immer mehr könnte. Oder, also meine, es ist erstaunlich, was man in der Antike fertig braucht, wenn man denkt, Pyramiden bauen oder was. Oder viele Fragen, die sich Philosophen in Griechenland und im Römischen Reich beschäftigt haben, oder auch schon vorher, die sind top aktuell. Die sind immer noch nicht beantwortet. Man denkt immer noch nach. Aber so technologisch, ja, wirtschaftlich kann man sich streiten, ob das. Der Harari schreibt, wir wären besser Sammler und Jäger geblieben, oder? Das wäre uns vielleicht, wir wären glücklicher. Also, wenn wir, der eigentliche Sündenfall für ihn ist, dass man angefangen hat, Sessa zu werden und Ackerbau und Viehzucht betreiben. Das weiss ich jetzt nicht so recht. Also, es geht uns sicher materiell besser. Wir wissen auch vieles. Viele Menschen haben sehr viel mehr Chancen heute, das muss man auch sagen. Aber ein linearer Fortschritt generell, ich denke, wir beschäftigen uns, seit es uns gibt, seit es, und davon bis 400.000 Jahre zurück oder in den letzten 5.000, 6.000 Jahren Kulturgeschichte. Es beschäftigt uns immer die gleichen Fragen. Von daher gibt es eine Kontinuität vom Menschsein, wo wir nicht anders sind als unsere Urgroßväter. Und auch das ist dann eben, da kommen wir auf die Frage von der Erlösung. Wenn Sie Erlösung verstehen, dass wir eigentlich ein bisschen gescheiter werden oder dass wir die Fragen besser beantworten, vielleicht wäre das die Erlösung.
Das wäre die Lösung.
Vielleicht, ja. Dass man einfach, also, auf eine andere Art umgeht, oder? Dass man Machtfragen zum Beispiel, oder? Dass die einen die anderen unterdrücken, dass man das vielleicht noch einmal überwindet. Das, aber vielleicht ist das auch eine Eigenschaft für uns, wo wir, vielleicht ist die Lösung einfach die, dass man besser damit umgehen könnte.
Ja.
Oder der Umgang mit der Natur, das ist jetzt ja nicht etwas, also, seit der Mensch natürlich da ist, macht er, ja, ist eine Belastung für die Natur. Jetzt hat es Kulturen gegeben, das sage ich als Ethnologe, die haben das einfach geschickter gemacht, oder? Die haben das gleich wie gefunden. Auch in ihrer ganzen Philosophie, dort sind sie vielleicht weiter gewesen als mich heute. Wir sind jetzt heute verzweifelt am Suchen. Und irgendwo läuft da die Sanduhr ab, oder?
Aber wenn wir jetzt das zusammennehmen, dann haben wir ja auf der einen Seite zweifellos den naturwissenschaftlich-technischen Fortschritt. Und auf der anderen Seite auch wirklich eine zunehmend immer schlimmere Zerstörung vom Planeten, den wir bewohnen. Und wenn wir jetzt würden Intensitäten messen von beidem, dann würden wir wahrscheinlich für beides müssen sagen, naja, so, also 19. und 20. und 21. Jahrhundert, das ist so Crunch-Time in diesen beiden Spielen, oder? Also irgendwo, der eine Riesenfortschritt, wo man wirklich messen kann, auf der anderen Seite aber auch die grosse Zerstörung, die man auch sehen
kann. Wo oft zum Teil mit der Technologie möglich war.
Wo genau mit den Technologien also möglich
ist. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein zweischneidiges Schwert, oder häufig in technologischen Entwicklungen.
Jetzt könnte man ja aber trotzdem so ein bisschen innere Wette irgendwie abschließen und sich fragen, die jetzt dort oben hocken an der ETH, nicht weit von uns weg, werden die mit ihren Technologien die Schäden, die die Technologien angerichtet haben, schneller lösen, als dass wir unsere Grundlagen kaputt haben? Oder braucht es ein ganz anderes Verhältnis gegenüber der Welt?
Also ich glaube, der Anspruch wäre einfach zu hoch und die würden das auch vor sich weisen mit Recht. Sie machen ja keine Entscheidungen, oder? Sie bringen einfach jetzt Lösungsvorschläge und alle sind jetzt, also Corona ist ein Beispiel, was man dann plötzlich an Hirne und an Wissen und an Technologie kann in Bewegung setzen, wenn es wirklich als Lebige geht. Da ist plötzlich die ganze Welt einig gewesen, oder? Also, gut, es gibt sofort wieder Konkurrenz, oder wer schafft es und wer verdient am Schluss. Aber die Entscheidungen müssen wir, also macht Politik am Schluss, also eigentlich wir. Mhm. Einmal mindestens in den demokratischen Staaten müssen. Und da muss man jetzt auch noch ein bisschen fairerweise sagen, je komplexer das ist, desto länger geht es. Also wir können jetzt einfach aussteigen. Das ist völlig klar, oder? Also das ist nicht, dort bin ich ein bisschen pessimistischer, oder? Dass ich sage, den Supertanker anzuhalten, da gibt es einfach eine Gesetzmäßigkeit. Bis der einmal überhaupt auf dem Tempo Null ist und nachher nicht den Kurs gewechselt hat, ich weiß nicht, dann ist der Eisberg längstens unter dem Bug.
Ja. Ihr habt vorher so ein Bild von Geschichte, von Menschheit, von Kultur gezeichnet, wo irgendwie zusammengehört. Wo alles irgendwie auch miteinander verbunden ist. Ihr habt es nicht metaphysisch gemeint, sondern ich habe es nachher probiert mit dem Begriff kulturelles Unterbewusstsein. Ja. Also, jetzt nimmt mich sehr Wunder, als was seht ihr euch in dem Sinne, als Einzelperson? Also ist der Rolf Probala jemand, der irgendwann einfach aufgeploppt ist in dieser Geschichte, seine Jahre hat gehabt, wo er durfte Teil sein quasi von dem Ganzen und nachher taucht er quasi als Einzelfigur wieder ab und ist ein kleines Element von dem ganzen kulturellen Unterbewusstsein, das die Welt anhäuft? Oder ist das etwas, das wiederkommt? Oder wie denkt ihr euch das?
Auf die Antwort habe ich Ihnen, auf die Frage habe ich Ihnen eigentlich keine Antwort. Natürlich bin ich irgendwo von diesen zig Millionen, Milliarden Menschen, die jetzt auf der Welt gekommen und gegangen sind, irgendwo in den Tropfen im Meer, oder? Das sicher. Aber die Frage eigentlich, was ist der Sinn vom Mensch, oder? Und was ist der Sinn vom menschlichen Leben? Das ist, glaube ich, etwas, wo da habe ich eigentlich keine eindeutige Antwort. Ich weiß es einfach nicht so genau. Wahrscheinlich ist der Sinn von einem Leben, am Ende vom Leben etwas verstanden zu haben. Also für mich jetzt auch privat ist eigentlich, oder persönlich ist eins von der grössten Befriedigungen, wenn ich mich mit etwas beschäftige und sage, aha, jetzt habe ich es kapiert. Also Das Lehre, ich habe immer sehr gerne gelernt, etwas Neues erfahren. Und jetzt kommt mir plötzlich ein Licht auf und ich sehe plötzlich, das ist ja dreidimensional oder fünfdimensional, das ist nicht nur eine, oder das hat 15 Farben und nicht nur zwei. Oder? Ja. Also das finde ich, ist das eine, und das andere ist vielleicht einfach vielleicht ganz simpel, wie heisst das so schön? Das findet man ja häufig, quasi ein ausgeglichenes Leben zu führen. Oder? Also ein Leben, wo sie das Gefühl haben, sie sind einigermaßen im Gleich mit sich und mit sich selber und der Umwelt. Und das ist schon schwierig genug.
Die sind jetzt hoffentlich noch ein Rechtsstück von dem Weg, dass das Lebensende kommt. Und gleich, also auch ich, wo jünger bin als dir, denke schon manchmal über das nach, dass das irgendwann kommt. Und ich merke, dass ich das nicht so gelassen sage, wie dir das jetzt sagt. Für mich ist das etwas, was mich sehr, sehr stört, dass ich mir denke, jetzt habe ich so viel gelernt, so viel mitbekommen, solche Erfahrungen gemacht, und das wird ja immer noch mehr. Und dann, zack, kommt der Moment und jemand knipst das Licht ab.
Ja, das vielleicht, ist, für mich also wenn ich jetzt als jemand mal reden sehe, was mich natürlich faszinieren würde, wäre, oder? Wenn sie quasi alles, was sie jetzt in ihrem Hirn haben, am Ende von ihrem Leben, das könnten absaugen auf eine Festplatte, oder? Ja. Digital. Also, die hätten alle Menschheitserfahrung werden irgendwo neu gesammelt und alle persönlichen Lebensgeschichten wären da. Vielleicht ist das an unserer, vielleicht ist das die Masse, die an Kultur weitergeht, oder? In irgendeiner Form. Weil, wer ich bin, was ich meinen Kindern erzähle, etc., das geht überall an die Kinder. Ich kann mich erinnern an das, was mir meine Großeltern vor allem mitgegeben haben. Das ist irgendwo da. Also insofern lebt man vielleicht weiter. Aber gut ausknipsen würde ich in ihrem Alter jetzt also auch nicht unbedingt mit Begeisterung. Das stört einem, man möchte nicht jung sterben. Oder?
Es
geht natürlich mit dem Älterwerden, kommt das unweigerlich. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich sei da gelassen. Oder? Ich merke einfach, dass es vorne kürzer wird, als das, was hinten ist.
Ja.
Und natürlich fragt man sich dann, ich glaube, die meisten Menschen, die wollen einfach einen angenehmen Tod. Also, aber sonst, dass man jetzt, mit dem muss man leben können.
Gut. Ihr habt vorher gesagt, das kulturelle Gedächtnis, also etwas, wo wächst, wo man anhäuft. Man könnte jetzt das natürlich so in eine transhumanistische Idee tun. Ich glaube, ihr habt es eigentlich mehr kulturell gemeint, oder so etwas wie kulturelle Lernprozesse. Gleichzeitig gibt es ja aber in der Geschichte auch immer wieder krasse Rückfälle, Barbarei. Also das muss ich nicht an einem Tagesschau-Redakter
ja, erklären. Bewegt. Das ist unglaublich. Ich habe zwei in meiner Zeit als Tagesschau-Leiter oder als Tagesschau-Journalist, also ich bin alles in allem 2 Jahre bei Tagesschau gewesen, zwei grosse Konflikte erlebt, die mich eigentlich schon getrieben haben. Das eine war der Jugoslawien-Konflikt, wo ja. Jugoslawien auseinandergefallen ist. Das ist für, wenn Sie heute mit jungen Leuten aus Serbien oder aus kürzlich mit einem jungen, also Jugend, der ist etwa 40 aus Kosovo, für den ist der Kosovo-Krieg schon, der ist damals 12 gewesen, oder? Mhm. Das ist Vergangenheit. Also, das ist für ihn anders, als das für mich ist. Aber die Barbarei, die in Jugoslawien aufgebrochen ist von der Bevölkerung, wir haben viele Jugoslawen als Gastarbeiter in der Schweiz gehabt, das sind Ärzte gewesen, das sind Schauer auf dem Bau, das sind aber auch Leute gewesen, Physiotherapeuten, also, Leute mit einer guten Bildung, oder? Das Gefühl, die kommen von einem zivilisierten Land, sind interessant, dass das über Nacht kippt und die sich umbringen wie fast wie im Dritten Reich, oder? Unglaublich, mit Völkermord. Und etwas anderes habe ich erlebt in Ruanda, also nicht der Bürgerkrieg selber, aber ich bin jetzt kurz ein paar Monate vor dem Bürgerkrieg in Ruanda gewesen. Mhm. Und das ist auch unglaublich, mit welcher Brutalität plötzlich die eine Bevölkerungsgruppe, die andere umgebracht hat, massakriert, oder? Also es ist, da fragt man sich dann schon, wie ist das möglich? Also wie kann man dermaßen zurückgehen in ein Verhalten, das man eigentlich nicht mehr würde erwarten im 21. oder im 20. Jahrhundert?
Und was würdet ihr sagen, wie
ich weiß es nicht. Es gibt eine Erklärung, also ich habe mich dann lange gefragt, wie ist das möglich? Und gerade in Jugoslawien haben wir gesagt, man hat die ganzen Gräueltaten die ganzen Auseinandersetzungen, die Völker vom Balkan hatten, nachher eigentlich der Zweite Weltkrieg, oder, wo Gräueltaten auf beiden Seiten, auf der kroatischen und auf der serbischen passiert sind, und auf der albanischen noch einmal, oder, die hat man wie verdrängt, man hat das nie aufgeschafft. Und das ist dann natürlich wie ein Gift, das irgendwo weitergeht. Und da sind wir wieder beim Kulturellen.
Ja.
Man hat das
und beim Unterbewusstsein.
Und bei den Geschichten. Man ja. hat wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass man die Geschichte immer so subtil weiterverzählt. Ja, mein Grossvater, furchtbar, oder? Die Sauhunde, oder? Die haben damals brutal. Und denen müssen wir es mal zeigen. Das ist dann wie so ein Bodensatz. Ja. Geht das von Generation zu Generation weiter. Und wenn dann mal irgendwann jemand genügend da aufschwemmt, und das machen ja Populisten gerne, die schwemmen die im fiesen Bodensatz auf, wie der Antisemitismus und andere ja. rassistische oder schlechte Erfahrungen, die plötzlich aufkommen, dann wird es natürlich gefährdet, dann gibt es eine sehr trübe Wässer. Und das ist, ich vermute, das ist eine Erklärung dafür.
Ja.
Aber wir sind nachtragend. Das gehört auch zur Kultur.
Würdet ihr sagen, wir sind im Moment in einer Änder dunkle Zeit, was das angeht? Oder glaubt ihr eher, ja, wir sind dort einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, aufmerksamer geworden und nehmen das empfindsamer wahr, so eine Bedrohung durch Populismus und durch vielleicht das Schlechte auch in unserer Kultur?
Ich glaube, wir nehmen es wahr, immerhin. Das ist, und dadurch, dass man es wahrnimmt, wächst auch die Bereitschaft oder mindestens der Versuch, dem etwas entgegenzusetzen. Aber ja. Andererseits, es passiert, oder? Also, es ist nicht so, dass es einfach verschwinden wird. Ja. Das ist natürlich ein anderer Punkt, ein bisschen detailliert. Was man beim Trump ja muss sagen, und das ist auch wahrscheinlich ein bisschen ein Vorwurf an die Eliten, das gilt auch für uns. Oder? Sie sind natürlich, das ist dann eine Schicht, die profitiert. Und da gibt's immer denjenigen, die machen Zweite. Jetzt in der Schweiz haben wir das bis jetzt immer noch geschickt aufgefangen. Wir haben auch ein Bildungssystem, wo auch junge Leute,
sehr
die
begabt sind, ist,
ja. aber jetzt halt nicht mit dem goldigen Löffel und dem Akademikervater groß geworden sind. Wenn die wirklich, wenn man die entdeckt und denen hilft und die auch wollen, dann haben die eine Chance. Es gibt soziale Mobilität. Wenn es das natürlich nicht mehr gibt, und eine Verliererschicht kommt, oder, dann wird es hochgradig gefährlich.
Dann hoffen wir, dass es...
Das ist auch wieder eine Geschichte.
Genau, das wäre auch wieder eine Geschichte. Aber dann hoffen wir, dass es am Schluss hell wird und gut ausgeht für jeden Einzelnen und für die ganze Gesellschaft sowieso insgesamt. Wir sind ja im Moment, jetzt, wo wir das aufnehmen, in der Adventszeit. Und Adventszeit ist mindestens im Kirchenjahr etwas, das noch nicht fröhlich ist und noch nicht hell ist. Aber dann kommt ja dann Heiligabend und Weihnachten. Jetzt muss ich natürlich schon fragen, ihr habt jetzt euch ein Buch rausgebracht, aber schreibt ihr das Jahr wieder eine?
Ich habe eigentlich jedes Jahr immer wieder eine geschrieben. Ich habe auch jedes Jahr gedacht, ja, jetzt habe ich so viel, muss ich auch vielleicht das Jahr vielleicht nicht mehr, oder? Und es ist spätestens am 24. September, habe ich dann nämlich gleich wieder Dezember wieder angesetzt und eine Geschichte geschrieben. Ob ich das Jahr eine schreibe, manchmal denke, oder wenn ich denke, dass das Buch fertig ist, ich glaube, das ist es jetzt. Man kann ja nicht endlos mit dem Motiv spielen. Irgendwann mal ist es ausgereizt. Das ist nicht mal, einmal da von mir einfällt, ist ausgereizt. Aber möglicherweise schreibe ich das Jahr doch nochmal eine. Also ich habe jetzt so, irgendwo habe ich das Hirn doch nochmal in Bewegung gesetzt und in der letzten Zeit gehen mir so Gedanken durch den Kopf, was angenommen, ich würde vielleicht das wieder eine Weihnachtsgeschichte schreiben, was könnten denn Themen sein oder was könnte das Motiv sein oder was könnte Pointe sein, und da schafft jetzt der Kopf, da schauen wir, was rauskommt. Ob dann etwas rauskommt oder ob ich dann sage, nein.
Aber wenn etwas rauskommt, könnten wir ja die vielleicht nachher auf dem Blog veröffentlichen. Weil das ist ja jetzt sicher traurig für alle, dass sie wissen, bis da bin ich dabei gewesen mit 16 Variationen, aber die aktuelle kenne ich
also
nicht.
Wenn es eine 17. gibt, dann mache ich die so rechtzeitig und da breche jetzt meine Tradition vom 24. und schreibe sie vielleicht schon am 14. wenn mir etwas einfällt, wirklich, wo Hände und Füße hat. Und dann ist es ganz bestimmt rechtzeitig vor Weihnachten noch lesbar.
Das wäre ein wunderbares Geschenk. Herr Frau Wallau, danke vielmals für eure Geschichten, für eure Zeit und eure Gedanken, die ihr so offen mit uns geteilt habt.
Danke Ihnen, es hat grossen Spass gemacht.